Radio Augsburg Cappuccino. Zeit für Menschen und ihre Geschichte. Der Sonntagstalk.
Ja, ich bin Eva Fischer und ich darf Sie ganz herzlich zu unserem Sonntagstalk begrüßen heute an diesem ersten Adventssonntag. Ich habe einen ganz besonders spannenden Gast heute bei mir sitzen. Er trägt ein blaues Hemd mit weißem Collar und darüber eine Weste der Polizei. Mein Gast ist nämlich Polizist bei der Kripo und gleichzeitig ständiger Diakon. Herzlich willkommen, Michael Gastel.
Ebenfalls herzlich willkommen, Frau Fischer, und herzlich willkommen den Zuhörerinnen und Zuhörern.
Was waren Sie denn eigentlich erster, Polizist oder Diakon?
Polizist. Also ich bin 1985 eingestellt worden, hier bei der Bereitschaftspolizei in Königsbrunn, also eigentlich in Augsburg meine Berufskarriere begonnen und war dann nach meiner Ausbildung gewechselt in die Bereitschaftspolizei nach Dachau, war da in die Einsatzhundertschaften, bin später nach München gekommen, war ein paar Jahre in München. Ja, und zum Schluss die letzten Jahre, so bis 2015, war ich dann wieder in Königsbrunn als Lehrer in verschiedenen Ausbildungsseminaren und habe dann die Riesenchance gehabt, nochmal ein völlig neues Berufsbild in meinem Beruf kennenzulernen, nämlich die Kriminalpolizei in Ingolstadt.
Und jetzt sind Sie beim Kriminaldauerdienst in Ingolstadt. Also Mord und Totschlag auf der einen Seite, Glaube und Nächstenliebe auf der anderen Seite. Ein unheimlich spannendes Feld, in dem Sie sich da bewegen. Und ich bin auch schon wahnsinnig gespannt auf unser Gespräch. Am Anfang frage ich meine Gäste immer gerne nach einem Liedwunsch, weil ich finde, dass man Menschen auch sehr gut über ihren Musikgeschmack so ein bisschen kennenlernt. Was möchten Sie gerne hören?
Eine schwierige Frage, aber mir wird ganz gut gefallen. Und zwar von einer ganz jungen Band, die bei uns in der Gegend ist. Und die sich sehr, sehr engagiert hat für Ukraine-Flüchtlinge. Mhm. Der Name ist Kalaska und das Lied heißt Change, also Wechsel. Und das passt vielleicht auch ganz gut in meine zwei Berufsfelder rein.
Rise in peace, Kalaska back with this. Lost and found, somehow we came to drown.
Mehr Sonntag, mehr Zeit für gute Gespräche. Radio Augsburg Cappuccino.
Die erste Kerze am Adventskranz brennt heute. Es ist der erste Adventssonntag und Michael Gastel ist heute mein Gast in unserem Sonntagstalk. Er ist ständiger Diakon in Kübach und gleichzeitig ist er Kripo-Beamter beim Kriminaldauerdienst in Ingolstadt. Herr Gastel, das ist ja wirklich eine Kombi, die nicht alltäglich ist. Umso spannender ist es natürlich, Ihre Geschichte zu hören. Sie haben uns schon ein bisschen was erzählt. Sie sind seit fast 40 Jahren Polizist. Also das war Ihre erste Berufung, kann man sagen, weil Sie machen das ja nicht nur als Beruf, sondern tatsächlich auch als Berufung.
Absolut richtig. Also ich bin jetzt 56 und wie Sie schon angesprochen haben, sehr lange schon dabei, aber also ich möchte nichts anderes machen und ich bereue auch keinen einzigen Tag. Ich meine, es ist wie in jedem Beruf, dass es aufwärts oder abwärts geht, aber es gibt für mich keinen Beruf, in dem ich meine Fähigkeiten, die mir geschenkt worden sind, so gut einbringen kann und in dem ich ja so viel mit dem, was mir wichtig ist, auch umsetzen und verbinden kann, als wie bei der Polizei. Und deswegen bin ich da sehr dankbar dafür, dass ich diesen Beruf ergreifen konnte. Ja.
Und die zweite Berufung, also die zum ständigen Diakon, die kam dann deutlich später, gell?
Die kam wirklich deutlich später und wie würde ich sagen, Jesus hat es nicht immer leicht gehabt mit mir.
Erzählen Sie mir so ein bisschen, wie das damals war, wie kam dann diese Idee in Ihnen auf, ständiger Diakon zu werden? Weil Sie haben sich ja eine Zeit lang gar nicht mal so intensiv mit Glaube beschäftigt.
Mhm. Also eigentlich habe ich mich eher so vom Glauben sogar entfernt gehabt. Ich habe alles in Frage gestellt und habe überlegt, was überhaupt Sinn macht, was nicht Sinn macht. Was mir dabei immer geholfen hat, war vor allen Dingen meine Frau, die schon sehr in der katholischen Kirche verankert ist und im Glauben verankert ist, genauso wie meine Schwiegereltern. Und dann hat man natürlich Kinder, ich habe zwei Töchter, die mittlerweile erwachsen sind. Und eine meiner Töchter, die älteste Tochter war, hat den Weg gefunden, so wie damals auch meine Frau, über einen neuen Weg, das ist die Bezeichnung von einer Mädchengemeinschaft, vom Bistum Augsburg, die hauptsächlich im Fronten ist. Und da habe ich die immer hingefahren. Und dann stand ich da an diesem Schriftenstand beim Abholen, beim Warten. Und dann habe ich was gelesen über Liturgie im Fernkurs. Dachte ich mir, Liturgie, was ist denn das? Und lies mir das durch und dann stehen da genau die Felder drin, die mich interessieren. Nämlich, was mache ich überhaupt in der Kirche, wenn ich ein Kreuz mache? Was mache ich überhaupt mit dem Weihwasser? Was bedeutet das?
In meiner Recherche über Sie, da habe ich auch gelesen, dass es ein trauriges Ereignis auch in Ihrem Leben gegeben hat, das Sie dann wirklich näher auch wieder zur Kirche, zum Glauben herangeführt hat. Mhm. Möchten Sie darüber reden?
Also es ist so, wir haben lange Zeit, also wir wollten ja gleich, ich habe meine Frau Gott sei Dank sehr früh kennengelernt, war meine erste große Liebe mit 16,5 und wir wollten, haben dann mit 21 geheiratet und wir wollten dann Kinder haben und das ist, hat lange nicht funktioniert, 7 Jahre. Und plötzlich war meine Frau schwanger und zwar mit Zwillingsmädchen, die Anna und die Maria. Und das war 1997 und dann im April ist zuerst, das waren eineiige Zwillinge, ist dann in der 28. Woche zuerst die Maria abgestorben und dann anschließend gleich die Anna. Wir haben dann eine ganz normale Entbindung hier in Augsburg im Klinikum gemacht. Und ja, wie soll ich sagen, entweder zerbrichst du an sowas und verlierst total den Glauben oder du spürst, dass du gehalten wirst. Und jetzt im Nachlauf muss ich sagen, ich bin mit meiner Frau gehalten worden von Gott und das hat mich dann wahrscheinlich auf diesen Weg auch gebracht. Ja.
Und 2019 war es dann soweit, dann sind Sie vom Weihbischof Anton Losinger zum ständigen Diakon geweiht worden. Heißt, Sie dürfen jetzt Kinder taufen, Sie dürfen Menschen trauen, Sie dürfen Beerdigungen zelebrieren. War das dieser Moment der Weihe zum ständigen Diakon, war das so ein Moment, wo Sie gesagt haben, jetzt bin ich tatsächlich in beiden Berufungen da angekommen, wo Gott mich haben wollte?
Also die Weihe war ein ganz besonderer Moment für mich und insbesondere der Weihspruch bzw. das Übergeben des Evangeliums an mich, das ist ja so eine Zeichenhandlung. Und diese Einleitung, Gott hat dich berufen, den Menschen zu dienen und das Reich Gottes zu verkünden. Und das ist irgendwas, das ist total in mich reingegangen. Und was auch eine lange Zeit war, aber dann kommen wir vielleicht später noch drauf, wenn es um meine beliebteste Bibelstelle geht. Mhm. Und darum verrate ich das jetzt an der Stelle nicht, weil die hängt nämlich auch mit der Weihe zusammen.
Sehr schön. Aber gleich wollen wir auch noch mehr über Ihren Brotberuf, über den als Polizist, als Kripo-Beamter sprechen. In wenigen Minuten geht's weiter.
Radio Augsburg. Cappuccino. Zeit für Menschen und ihre Geschichte. Der Sonntagstalk.
Herr Gastel, Sie sagen, Ihr Beruf als Polizist ist nach wie vor Ihr Traumberuf. Dabei schauen Sie doch wirklich tagtäglich in die tiefsten Abgründe der menschlichen Seele. Für die allermeisten wäre das wahrscheinlich eher ein Albtraumberuf. Warum ist das für Sie ein Traumberuf?
Die Frage ist nicht gleich so leicht zu beantworten. Ich glaube, dass es deswegen ein Traumberuf ist und auch dieser Bereich, der mir ja vorher völlig fremd war bis 2015, weil ich feststelle, dass ich das kann. Also wir haben jeden Tag, ich fahre ja selber noch Einsätze mit raus, wir haben jeden Tag wirklich Sterbefälle aller Couleur zum Beispiel. Und das ist was, wo ich ein Schema bei mir abarbeiten kann, das mich aber grundsätzlich einmal nicht berührt oder wo ich das trennen kann. Ja? Beispiel, man fährt zu einem Sterbefall, da musst du, wenn du mit den Angehörigen sprichst, für die ist das eine Katastrophe, ja, wenn sowas passiert ist, dann musst du in hohem Maße Empathie zeigen, empfindsam sein. Und dann, wenn wir uns von den Angehörigen trennen, um unsere andere Arbeit zu machen, zum Beispiel die polizeiliche Leichenschau oder den Tatort anzuschauen, dann klinke ich diese Empathie komplett aus, sondern dann gleiche ich nur noch Fakten ab. Was sehe ich? Und was passt mit dem überein, was ich mir vorher erzählt wurde oder was ich an Informationen habe? Und das macht mir nichts aus. Also ich kann das trennen, kann Empathie und Gefühl zeigen, kann dann wieder aber Fleisch, Blut, Knochen, um dann, wenn ich zurückgehe zu den Angehörigen, wieder Empathie zu zeigen. Ja? Mhm. Und das muss man trennen können. Wer das nicht kann und das vermischt, der wird in dem Beruf, der kann schon eine Zeit lang arbeiten, aber der wird es nicht lang ohne Schaden machen können.
Können wir uns das wirklich so vorstellen wie beim Tatort am Sonntagabend? Irgendwo wird eine Leiche gefunden und bei Ihnen klingelt vielleicht auch spätabends das Telefon und Sie müssen dann los zum Tatort. Ist es wirklich so?
Also es ist so, dass wir alle im Büro, also ich bin normalerweise im Tagdienst, bei uns läuft immer das Einsatzleitsystem und dann sehen wir jeden Einsatz. Also da kommt da zum Beispiel eine hilflose Person, taucht hier auf, da ist zunächst der Rettungsmaßnahmen, Reanimation, dann Reanimation wird eingestellt oder Person liegt schon länger und ist verwest als Beispiel. Und dann warten wir ab, bis wir die endgültige Todesbescheinigung, der Tod endgültig von einem leichenschauenden Arzt bescheinigt wurde. In der Zwischenzeit gleichen wir schon die Daten ab, wie es mit dieser Person im Haushalt. Weil wir müssen wissen, sind da Kinder da, sind da noch 10 andere Personen da, um uns auch einsatzmäßig auf das ein bisschen vorzubereiten. Und dann fahren wir da hin und dann ist es so eben, wie ich bereits erzählt habe. Mhm.
Können Sie überhaupt noch zählen, wie viele Leichen Sie in Ihrem Leben schon gesehen haben?
Nö. Also weiß ich nicht, weil wir haben im Jahr bei uns zwischen 450 und 500 Sterbefälle aller Couleur, also angefangen von Suiziden über Leichen oder Sterbefälle, die im Krankenhaus nach einer Operation verstorben sind, auch da werden wir gerufen. Immer wenn ein ungeklärter oder nicht natürlicher Tod bescheinigt.
Stumpft man da irgendwann ab oder ist es so, dass es Ihnen auch nahe geht dann?
Also ganz ehrlich, nein. Also ich bin nicht betroffen. Ich bin überhaupt nicht betroffen. Was mich betroffen macht eher, das sind die Begleitumstände manchmal, also die Angehörigen, wenn die Frau einfach nicht versteht, warum sie ihr Mann jetzt suizidiert hat, nachdem er jetzt die schlimmste von der Krebserkrankung zum Beispiel schon vorbei war oder die Krebsbehandlung vorbei war. Das ist das, wo mich dann eher berührt. Aber rein, das ist vielleicht wieder meine Berufung in diesem Job. Also wir machen ja polizeiliche Leichtschau. Das heißt, vom Haarwurzel bis runter zu die Fußnägel am unbegleiteten Leichnam. Also jeder Leichnam wird von uns entkleidet und zwar komplett entkleidet.
Also so ein bisschen wie bei CSI.
Ja.
Wenn jetzt dieser Moment, wo Sie mit den Angehörigen sprechen, ich kann mir vorstellen, dass da auch so ein bisschen der Diakon in Ihnen dann wieder rauskommt, dass Ihnen das da auch hilft, diese Empathie, dieses Mitgefühl.
Ja, also das merke ich, dass sich hier diese zwei Berufungen schon überschneiden. Das ist schon eine Schnittmenge, weil nochmal so, wie ich es schon eingangs gesagt habe, du musst am Anfang empathisch sein, dann machen wir unsere Arbeit und dann müssen wir ja den Leuten erklären, was haben wir gesehen, wie geht es jetzt weiter. Hilfe anbieten, indem man einmal durch den richtigen Verfahrensweg, indem man den erläutert, aber auch manchmal mache ich das, aber nur manchmal, dass ich dann sage, okay, also meine Visitenkarte kriegen Sie immer, aber dass ich dann sage, wenn Sie im Nachhinein merken, dass Sie noch Fragen haben oder dass es Ihnen nicht gut geht, dann dürfen Sie mich anrufen.
Wie verarbeiten Sie denn solche Bilder?
Also es ist Gott sei Dank so, dass die meisten der Bilder und Einsätze bei mir nicht hängen bleiben. Ich habe aber auch schon Fälle gehabt, also noch bevor ich bei der Kriminalpolizei war, dass ich wirklich an der Grenze zum posttraumatischen Belastungssyndrom war. Aber die beste Verarbeitung mache ich auf zwei Arten. Also einmal sprechen wir im Kollegenkreis zum Teil darüber, machen übrigens alle, die in diesem Bereich arbeiten, ihre Rettungsdienste, Feuerwehr und so weiter. Und die andere Geschichte auch, ich erzähle, und das ist vielleicht, wird es jetzt vielleicht ein bisschen komisch anhören, auch meiner Familie das. Es ist ja ganz oft propagiert, das nicht der Familie zu erzählen und um die nicht zu belasten. Mhm. Ich halte das für einen riesengroßen Unsinn. Sowas macht was mit einem, ja. Wenn man sowas hat, so ein Bild erlebt hat, so einen Einsatz erlebt hat, das macht was mit einem. Und das spüren diejenigen, die einen am meisten lieben und einen am nächsten sind. Und das ist meine Frau und meine Kinder. Und deshalb ist es schon so, dass wir diese Einsätze teilweise dann am Tisch einfach manchmal besprechen, dass ich da was erzähle. Und das Größte auch, das ist jetzt fast das, was für mich am wichtigsten ist, ich nehme es halt ins Gebet. Und das ist das Abgeben an Gott.
Mhm. Dann fällt Ihnen praktisch die Last vom Herzen. Mhm. Über die schwierigsten Fälle, die Sie erlebt haben in den letzten Jahren als Kripo-Beamter, werden wir gleich noch mehr erfahren.
Mehr Sonntag. Mehr Zeit für gute Gespräche. Radio Augsburg Cappuccino.
Also schwierige Fälle gab es viele. Bei uns ist es so, als Kriminaldauerdienst sind wir quasi die Feuerwehr der Kriminalpolizei. Das heißt, wir nehmen alles auf, was in diesen Katalog fällt. Sie haben es ja schon angesprochen gehabt, von der Vergewaltigung über den Raub, über versuchtes Tötungsdelikt, über ein Tötungsdelikt. Und wir sind zunächst vor Ort und werden dann mit Personal verstärkt. Und dann geben wir das irgendwann wieder ab. Ja. Damit haben wir eine große Palette, aber wir müssen uns nicht bis ins Detail damit beschäftigen und deshalb müssen wir auch diese Belastungen nicht über einen längeren Zeitraum mitnehmen, sondern das wird gefahren Und dann wird es abgearbeitet und dann kommt der nächste Einsatz.
Manchmal sind Sie auch bei einem Einsatz, wo Familienangehörige diese schrecklichen Bilder zusammen noch mit ansehen müssen. Wie gehen Sie denn mit den Menschen um, die da noch an diesem Einsatzort sind?
Also da ist es zunächst, denke ich, wichtig, dass wir wirklich Trennungen herbeiführen. Ja? Also wenn ich, zum Beispiel ist jemand jetzt nach einer Körperverletzung mit einem Messer erstochen worden, ist tot und du hast jetzt die Familienangehörigen. Das Opfer ist ins Krankenhaus gebracht worden auf Intensiv und alle sitzen vor der Intensivstation, die Mutter, die Geschwister und die Freunde, und machen da jetzt einen Riesenwirbel, sind total durcheinander und wollen Informationen haben. Ja, lebt er noch, lebt er nicht? Ich weiß in der Regel dann schon, ob er noch lebt oder ob er schon verstorben ist. Ja, also das ist schon eine tricky Situation. Ja, und dass ich dann eben sage, okay, ich muss jetzt schauen, dass ich da irgendwie Ruhe reinbringe, dass ich die irgendwie wegbringe von dem Ganzen, auf der anderen Seite ihnen aber die Informationen gebe, die ihnen als Angehörige zustehen, ohne aber letztendlich die Ermittlungen zu gefährden. Das ist immer so ein schwieriger Balance. Aber Hauptpunkt, und das, da bin ich fast Ihrer Frage von zuerst ein bisschen ausgewichen, mit Belastung und wie ich damit umgehe, ist es eigentlich, wenn ich mich dann im Nachgang des Suizids oder was, dann nochmal mit den Angehörigen beschäftige, weil die Angehörigen nochmal auf mich zukommen und Fragen haben und wissen wollen und sehen wollen. Und das kann ich nicht so oft machen, weil das ist wirklich was mich belastet.
Mhm. Weil man als Seelsorger natürlich auch viel offener sein muss, also sie können sich da nicht mehr abschirmen, wie sie es als Polizist können.
Ganz genau richtig, weil die Fakten sind ja schon praktisch auf dem Tisch. Es ist alles da, wir wissen, wie er in den meisten Fällen, wie er verstorben ist, wie er sich suizidiert hat. Aber jetzt ins Detail nochmal zu gehen, nochmal alles zu erleben und jetzt eben nicht mehr mit dem Abstand, sondern so, wie Sie es genau richtig sagen, jetzt mit dieser Empathie, mit der Frau, die vor Ihnen sitzt, und jetzt plötzlich wissen will, ja, wieso hat sich mein Mann jetzt suizidiert?
Manchmal stehen Sie ja auch dem Täter gegenüber. Wie geht es Ihnen, wenn Sie einem Menschen gegenüberstehen, der solch eine Schuld auf sich geladen hat? Sehen Sie dann noch den Menschen hinter dem Täter oder ist das für Sie, sage ich mal, nur ein Verbrecher?
Für mich, mein Auftrag als Kriminalpolizist ist jetzt nicht, den zu verurteilen, sondern die Wahrheit. Möglichst die Wahrheit und die Fakten rauszukriegen. Dementsprechend passe ich mir mein Gegenüber an, egal was der gemacht hat. Das ist ganz wichtig. Damit spiele ich ihm vielleicht manchmal eine Show vor, ja, kann durchaus sein. Aber meine Aufgabe ist es für die Staatsanwaltschaft, die Wahrheit rauszufinden. Das ist mein Job.
Und wenn Sie dann später in der Kirche sitzen und dieses ganze Erlebte bei Gott abladen, wie Sie uns schon vorher erzählt haben, zünden Sie manchmal nicht nur für die Opfer, sondern manchmal auch für einen Täter eine Kerze an?
Ja, natürlich. Also das ist auch was ich oft gefragt werde, ja, wie kannst du das, das muss einen doch zerreißen, auf der einen Seite Kriminalpolizist und auf der anderen Seite Diakon, oder vermischst du das dann? Nein, ich habe zunächst diesen Auftrag als Polizist, der ist ganz klar und da gibt es für mich überhaupt nichts, aber wenn das abgearbeitet ist, dann bin ich Christ, Diakon und dann geht es um so Sachen wie Barmherzigkeit. Ja? Das ist die Barmherzigkeit, die Jesus Christus fordert und das ist ein Mensch, der, weil er unter Drogen war, weil er aus der Situation raus durch eine Schlägerei oder was dann plötzlich zu fest zugeschlagen hat, ja, oder aus Wut, aus Hass. Und wenn das alles weg ist, dann könnten das Sie oder ich sein. Ja.
Mhm. Wir haben sehr viele sehr traurige Themen jetzt angesprochen. Ich möchte mit Ihnen aber auch noch auf die schönen Seiten, auf die fröhlichen Seiten Ihres Zweitberufs als Diakon eingehen. Darüber werden wir in wenigen Minuten noch mehr erfahren.
Radio Augsburg. Cappuccino. Zeit für Menschen und ihre Geschichte. Der Sonntagstalk.
Herr Gastel, wir haben nun schon so viel über Ihre Arbeit als Kripo-Beamter gehört. Jetzt will ich mal ein bisschen mehr auf Ihre Arbeit als ständiger Diakon eingehen. Wie ist denn der Michael Gastel, wenn er die Weiße Albe trägt?
Ich bin Werkzeug Jesu Christi. Das ist immer das Erste, was ich sage. Das heißt, ich darf jetzt in seinem Auftrag oder im Auftrag des Bischofs, darf ich jetzt Menschen begleiten bei freudigen und traurigen Ereignissen. Ich darf das Evangelium verkünden. Bei uns darf ich auch zum Evangelium einmal im Monat predigen. Und mir öffnet sich dadurch selber ein ganz anderes Verständnis fürs Evangelium. Ja, und dieses für die Menschen Dasein im Auftrag Jesu Christi, das ist das, was mich erfüllt.
In einem Fernsehinterview, da haben Sie einen sehr, sehr schönen Satz mal gesagt, den ich mir rausgeschrieben habe. Sie haben gesagt, wenn Sie in eine Kirche gehen, dann ist das für Sie wie ein Stück Himmel.
Draußen ist Geschäftigkeit, ist unser Betrieb und wir rennen und wir tun und wir machen. Aber in dem Moment, wo ich die Kirche betritt und ganz gezielt auch jetzt mir Weihwasser nehme und mich bekreuzige, bin ich weg von da draußen. Ja? Ich lasse das im wahrsten Sinne des Wortes vor der Tür und bin jetzt in der Kirche. Ich sehe jetzt das Kreuz ganz anders. Ich spüre die Stille, ich spüre die Umgebung. Ja, und das ist für mich schon ein Stück Himmel, das irgendwo plötzlich unmittelbar daneben ist. Von einem Schritt auf den nächsten ist dieser Schritt da.
Dann ist das sozusagen für Sie auch so ein bisschen wie ein Ausgleich von dem ganzen Stress und Trubel und Arbeitsleben, was da draußen auf Sie wartet. Also verstehe ich Sie richtig, wenn Sie sagen, Ihre zwei Berufe sind jetzt für Sie nicht Doppelbelastung, sondern eher Ergänzung?
Ganz genau. Das ist genau so. Besser hätte ich es jetzt gar nicht beantworten können. Das ist tatsächlich so. Und wenn ich in der Kirche bin, wenn ich die Nähe Gottes noch stärker spüre, wenn ich an der Eucharistiefeier teilnehme und mir das bewusst mache, wenn ich mir bewusst mache, was das Vaterunser, wenn wir es beten, was da alles drinsteckt zum Beispiel, ja, oder das Glaubensbekenntnis, ja, das ist das, was mir gut tut, was meiner Seele gut tut. Ja.
Und was ist die schönste Seite als ständiger Diakon, wo Sie sagen, boah, da freue ich mich immer richtig drauf, wenn das ansteht?
Taufen. Taufen sind sehr schön. In unserer Kirche aufgenommen zu werden, allein diese Zeichenhandlung von außen, wo man dann in die Kirche reingeht und dann drin die Taufkerze, die Eltern mühevoll dann vielleicht selber gestaltet haben, das Evangelium über die Segnung der Kinder zum Beispiel, dass man rüberkommt, was Gott eigentlich und Jesus Christus, wie er zu den Kindern steht, ja, da geht man das Herz auf. Taufen sind toll, ich meine, Hochzeiten sind auch toll. Eigentlich sind Beerdigungen auch toll, also auch wenn es traurig sind, aber Taufen mag ich schon sehr gern.
Ich finde es auch total schön und spannend und irgendwie passend, dass Sie genau das Gegenteil zu dem, was Sie in Ihrem anderen Beruf täglich erleben. Da sind Sie ja täglich mit Tod konfrontiert und hier geht es darum, um neues Leben. Also dieser Gegensatz, den finde ich sehr spannend und auch sehr schön. Herr Gassel, im Grunde kann man ja sagen, dass Sie sowas wie zwei Uniformen haben. Natürlich die eine Polizeiuniform, die blaue Dienstuniform, die man ja kennt. Und wenn Sie als ständiger Diakon im Einsatz sind, dann die weiße Albe. Welche Uniform tragen Sie denn lieber?
Kann ich so nicht beantworten, weil ich in beiden Berufungen fest verankert bin. Ich liebe meinen Beruf als Polizeibeamter über alles und denke, dass ich da ganz viele meiner Fähigkeiten mit reinbringen kann. Und ich bin Gott sehr dankbar, dass ich meine andere Berufung als Diakon auch so leben darf. Aber Sie haben es genau richtig gesagt, es findet wirklich einen aus der Uniform in die Uniform oder in die Albe rein schon statt.
Ja. Auf den ersten Blick sind ja diese zwei Berufe sehr unterschiedlich. In unserem Gespräch, das wir jetzt in dieser letzten Stunde geführt haben, haben wir doch sehr viele Schnittstellen gefunden. Vielleicht fassen wir nochmal zusammen, wo passen denn Ihre zwei Berufungen dann doch gut zusammen?
Kann man in einem Satz sagen, für mich Dienst am Menschen. Dienst am Menschen als Polizist und Dienst am Menschen als Diakon.
Wenn ich Sie jetzt nach Ihrer liebsten Bibelstelle frage, was fällt Ihnen da ein?
Ich habe so viele Lieblingsstellen und bin jetzt mal überrascht, wieder über eine neue Lieblingsstelle kennenzulernen. Aber ich denke, gerade auch den letzten Satz, was ich gesagt habe, was meine Berufung ausmacht, passt gut der, den wir bei unserer Weihe gewählt haben. Der ist aus dem Johannesevangelium, Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt.
Ich bin der
und
Weg.
Dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und diese Frucht bleibt.
Sehr schön. Ein Mann, bei dem der Spruch, die Polizei, dein Freund und Helfer, wirklich nicht besser passen könnte. Michael Gassel war das, Kriminalpolizist und ständiger Diakon. Vielen, vielen Dank, dass Sie heute mein Gast waren.
Sehr gerne.
Ich wünsche Ihnen noch einen schönen ersten Adventssonntag.
Und ich wünsche Ihnen eine schöne Adventszeit.
Radio Augsburg Cappuccino. Der Sonntagstalk bei Radio Augsburg. Radio.